Liebe Gäste und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gemeinschaft miteinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Ich glaube, es ist immer wieder herausfordernd, sich an den Inhalt der ersten Lesung zu erinnern, wenn danach noch ein Psalm und heute auch noch ein besonders langer Text aus dem Evangelium gelesen wird. Noch schwieriger ist es für die, die über unsere Homepage nur die Predigt hören und nie den Text, um den es geht. Glücklicherweise wurden wir schon beim Hören von Ursula Kaul darauf hingewiesen, dafür sensibilisiert, dass der Abschnitt aus der Apostelgeschichte die Grundlage für die Predigt ist. Aber wenn Sie sich nicht mehr an alles erinnern können, es ist nicht schlimm. Denn ich finde, eigentlich ist die Geschichte der Gemeinde von Jerusalem noch gar nicht zu Ende. Die Geschichte der Apostel ist zwar keine unendliche Geschichte, denn auch wir stecken noch mittendrin, aber mit etwas Fantasie werden Sie entdecken, dass der gehörte Bericht genauso gut gestern, also quasi in unserer Zeit entstanden sein könnte. Man müsste nur einige Ortsnamen und beschreibende Merkmale verändern. Das müssen tolle Zeiten gewesen sein, als die Apostel noch selbst Lebensmittel verteilten. Apostel, das waren die Männer, die zu den ständigen Begleitern von Jesus gehört hatten, die auch nach seiner Auferweckung mit ihm zusammen gewesen waren und die dann von ihm den Auftrag erhalten hatten, seine Botschaft der Liebe und des Friedens, der Rettung aus Sinnlosigkeit und ewigem Unheil weiterzusagen. Diese Botschaft war schon in der damaligen Zeit unerhört. Und es gab von Anfang an viele, die diese Lehre bekämpften, die diesen neuen Weg der Jünger und Jüngerinnen Jesu verbieten wollten. Es gab aber viel mehr Menschen, die diese Botschaft nicht nur hören wollten wie irgendein neues Gerücht über einen neuen Skandal, sondern tatsächlich aus ihrem alten Leben ausstiegen, aus ihrer leer erscheinenden Tradition, aus Situationen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Menschen, die umkehrten von einem Weg, der sie immer weiter weg von Gott gebracht hätte. Unser Text bringt das wie eine Schlagzeile. Es werden immer mehr Leute, die an Jesus glauben. Das lag an den überzeugenden Worten der Apostel. Das lag an Wundern, die den Wahrheitsgehalt der Botschaft belegten. Das lag am Wirken des Heiligen Geistes, der Herzen und Sinne für das Wirken Gottes öffnete. Und an einem vermutlich so noch nie erlebten Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl. Wenn die Gemeinde zusammenkam, waren das keine Veranstaltungen wie ein Kurs der Volkshochschule oder eine Stunde Konfirmandenunterricht. Die Apostelgeschichte beschreibt, dass man in der neu gegründeten Gemeinde alles miteinander teilte, was man besaß, dass Christen zum Teil ihre Immobilien verkauften, um den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde zu verteilen. Es gab tägliche Treffen mit gemeinsamen Mahlzeiten, geprägt von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ja, das muss toll gewesen sein. Unglaublich, auch unter uns hier, nie erreicht. Die utopische Idee des Kommunismus hat das bis in die jüngste Vergangenheit zu imitieren versucht. Es ist gescheitert, aber es wäre unangemessen, deshalb hochmütig auf diesen Versuch herabzuschauen. Unser Text belegt, dass das am Anfang in Jerusalem zwar vorbildlich gut ging, aber die Härten der Realität, die Begleiterscheinungen und Grenzen des Wachstums wurden auch dort schnell offenbar. Die Gemeinde wuchs sehr, sehr schnell. Und man teilte nicht nur das, was da war, sondern auch den Mangel, die Armut, Sorgen, Nöte, Defizite. Jede neue Glaubensschwester, jeder neue Glaubensbruder brachte eigene Herausforderungen, unter Umständen auch persönlichen Bedarf nach konkreter Hilfe und Unterstützung mit. Und so kam es eben in dieser vermeintlichen Vorzeigegemeinde Jerusalem zu Klagen, dass Menschen übersehen wurden. Dann auch noch Witwen, die es besonders nötig hatten. Dass manches nicht nur ungerecht wirkte, sondern tatsächlich ungerecht war. Dass es Bevorzugungen zu geben schien und Randgruppen der Gemeinde das Nachsehen hatten und leer ausgingen. Das brachte Unzufriedenheit, Murren, schlechte Stimmung. Mir gefällt an diesem Text, wie das Problem in der Gemeinde gelöst wurde. Aber bevor wir uns das ansehen, springt ein grundsätzliches Problem ins Auge. Ein Thema, das die Christen von Anfang an beschäftigt hat. Was ist eigentlich das Wichtigste an unserem Glauben? Das Wort, die Botschaft, die Fähigkeit, mit Argumenten und wissenschaftlichen Ecksteinen theologisch sauber Menschen für Gottes Reich zu gewinnen? Oder ist es die praktizierte Nächstenliebe, der unermüdliche Einsatz in den Werken der Barmherzigkeit, modern ausgedrückt Mission oder Diakonie? Worüber freut sich Gott mehr? Eigentlich ist das eine unnötige, fast rein rhetorisch wirkende Frage, aber wer sich in der Kirche auskennt, weiß, dass es bis heute einen Konkurrenzkampf zwischen den Kämpfern für die Verkündigung des Wortes und den Tätern des Wortes gibt. Das drückt sich sogar in den Gehältern aus. Wenn ich hier das Wort Kirche verwende, zeigt das ein weiteres Problemfeld an. Immer wenn etwas wächst, größer und stärker wird, hat das Konsequenzen. Grundsätzlich ist es erfreulich, wenn eine Gruppe, ein Verein, eine Partei Mitgliederzuwachs hat, aber dann bestimmte Maßnahmen erfordert. Man braucht Strukturen, jemanden oder mehrere, die das koordinieren, die Entscheidungen treffen, die vorne stehen und bestimmen. Das schafft in der Regel eine hilfreiche Ordnung und Verlässlichkeit, aber es geht dabei immer auch ein Stück der ursprünglichen Begeisterung und Aufbruchstimmung verloren. Wenn sich etwas etabliert, wird aus einem lebendigen Organismus schnell eine Organisation. Irgendwann wurde aus der charismatischen, attraktiven Gemeindegruppe in Jerusalem eine Weltkirche. Die Verinstitutionalisierung einer Gemeinschaft der Heiligen. Dabei ist manches auf der Strecke geblieben und ich frage mich oft, was Jesus wohl zu manchen kirchlichen Entwicklungen, zu Verkrustungen und dogmatischen Abstellgleisen sagt. Als Sohn eines preußischen Beamten weiß ich natürlich, dass ein organisiertes Vorgehen auch dann hilfreich ist, wenn Gottes Liebe und Barmherzigkeit für Menschen erfahrbar werden soll. Wir sollten also mit kritischem Wohlwollen auch zu unseren kirchlichen Strukturen stehen und uns dafür einsetzen, dass Mission und Diakonie, Wort und Tat beieinander bleiben, weil sie eben zusammengehören. Zusammenwirken müssen wie die zwei Flügel eines Vogels, wie die zwei Beine, mit denen wir mitten im Leben stehen sollten. Man könnte leicht eine gewisse Arroganz aus den Worten der Apostel herauslesen. Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Es ist aber wohl eher ein Zeichen von Offenheit und Ehrlichkeit, das gerade ein Auseinanderbrechen der jungen Gemeinde verhindern soll, denn es geht weiter. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit Heiligem Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Auch diese Männer, die man später Diakone nennt, sie sind wie die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt und von Gott mit besonderen Gaben beschenkt worden. Die Apostel hätten beleidigt sein können, dass man sie für die beklagten Missstände verantwortlich macht. Sie hätten auf ihr besonderes Privileg hinweisen können, dass sie schließlich von Jesus höchstpersönlich beauftragt sind, dass sie Übermenschliches leisten und ständig ihr Bestes geben. Sollen es andere erst mal besser machen? Ich kenne solche Rechtfertigungsstrategie leider sogar von mir selbst. Aber so argumentieren die Apostel nicht. Sie erkennen den Missstand und holen den Konflikt und die hinter den Kulissen geäußerte Unzufriedenheit aus dem Dunkel ins Licht. Keine Schuldzuweisungen, keine Beschwerde über die, die hinter ihrem Rücken ihre Autorität angreifen und die Stimmung vermiesen. Sie suchen und finden eine Lösung, um das Problem aus der Gemeinde zu schaffen, damit das Evangelium keinen Schaden nimmt. Mich beeindruckt, wie sachlich und offen das Problem angesprochen wird. Offenheit ermöglicht Vertrauen. Und größtmögliche Sachlichkeit stellt sicher, dass ein Konflikt nicht zu stark persönlich wird. Dadurch allein wird nicht jedes Problem gleich gelöst, aber es ist ein wichtiger Schritt, den wir selber immer wieder machen müssen. Gegenseitige Schuldzuweisung hilft aus keiner Krise. Am Beispiel der Apostel zeigt sich ein Lernprozess. Sie können nicht für alles verantwortlich sein. Sie sollen etwas abgeben von ihren Aufgaben. Hier wird ein urchristliches Prinzip geboren, das Prinzip der Verteilung von Aufgaben und auch des Geistes von einem Amts- und Geistträger auf viele. Durch das Problem tat sich ein neuer Weg auf, ein neues Konzept, aus der Not herausgeboren und doch mehr als eine Notlösung. Luther hat später hieraus das allgemeine Priestertum aller Gläubigen abgeleitet und damit den Wandel von einer Versorgungskirche zu einer Beteiligungskirche deutlich gemacht. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto mehr Nöten und Bedürfnissen kann eine Gemeinde begegnen. Wenn wir uns auf wenige immer dieselben Funktions- und Amtsträger beschränken, bleiben viele unzufrieden zurück. Wir brauchen das Zusammenspiel sich gegenseitig ergänzender Geschwister, sowohl in den Kirchengemeinden, zu denen wir gehören, als auch hier in unserer Lebensgemeinschaft. Aber es sollte auch nicht übersehen werden, dass nicht nur die Zahl der tragfähigen Schultern zählt. Es wird deutlich beschrieben, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Jemandem die Hände auflegen, ihm oder ihr etwas von dem Geist abzugeben, den man selbst von Gott empfangen hat, das ist ein schönes Bild, eine spürbare Geste dafür, nicht nur Arbeit, sondern auch Verantwortung, Vollmacht und Kraft übertragen zu bekommen. Gott gießt seinen Geist nicht nur Pfingsten aus. Und jeder hat eine Aufgabe, an die Gott ihn oder sie bestellen möchte, hat einen priesterlich-diakonischen Auftrag mit dem ganzen Sein, mit dem, was man kann und an Gütern, Gaben und Fähigkeiten besitzt, irgendwo mitzuhelfen. Wo und wie sich das gestaltet, bekommt man am besten in der Gemeinde heraus. Das Neue Testament versteht die Gemeinde als den Leib Christi. Seit der Himmelfahrt Jesu tritt der Leib Christi an die Stelle des irdischen Jesus. Er führt in der Kraft des Heiligen Geistes das fort, was Jesus angefangen hat. Er predigt, hilft und heilt, bringt Menschen zusammen und segnet. Und er beruft. Die Gemeinde hat die 7 Diakone berufen. Hier wird ein gemeindlicher Wille ermöglicht und verwirklicht. Es waren Männer, die sich bewährt hatten, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Der Text erwähnt nicht, dass sie andere Qualifikationen mitbrachten, Diplome oder Zertifikate, aber sie werden ein Herz und Begabung für die zukünftige Arbeit gehabt haben, denn es zeigte sich, dass die Aufgabenteilung anschließend besser funktionierte. Sich das Wort Gottes weiter ausbreitete, und die Gemeinde weiter wuchs. Interessant ist auch, dass diese Diakone sämtlich bis auf einen griechischstämmige Juden waren. Also aus der Gruppierung kamen, die bei der Versorgung der Witwen zu kurz gekommen war. Ihnen traute man die Versorgung der Witwen zu, der Verteilung der Lebensmittel an die gesamte Gemeinde. Keine Vorbehalte also gegen die mit Migrationshintergrund oder anderen kulturellen Festlegungen, dass sie nun etwa die Einheimischen übergehen könnten. Das Aussprechen und Lösen des Konfliktes hat Versöhnung bewirkt. Versöhnung als wichtige Voraussetzung für die Gemeindearbeit, alles, was dabei behindert, eben auch unsere Konflikte, müssen dafür ausgeräumt werden. Wir brauchen in unseren Gemeinden und auch unter uns hier Wortverkündigung und Diakonie, gute Verteilung der Aufgaben und deshalb mehr zu berufende Menschen, damit sich das Wort von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ausbreitet und Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen und die Gemeinde weiter wächst. Entgegen allen Trends der Kirchenaustritte und der abnehmenden Zahlen für kirchliche Amtshandlungen. Demnächst werden wieder Wahlen zum Gemeindekirchenrat, Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand, wie immer das bei Ihnen heißen mag, stattfinden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach Leuten um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Prüft euch auch selbst, ob dort nicht ein Auftrag für euch liegt. Alle, die in diese Gremien gewählt werden, werden ein Gebet unter Handauflegung erleben. Der demografische Wandel in Gnadental, in Camberg, Latrun und Makak hat uns in Gnadental schon mehrfach in Situationen geführt, wo wir auch die Notwendigkeit spüren, die in unserem Text thematisiert wurde. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach Leuten um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Wir brauchen dazu nicht neu organisierte, querdenkende Demonstranten, aber den Mut, unser erlerntes, traditionelles und oft bewährtes Denken und Handeln immer wieder neu für die Herausforderungen und Angebote des Heiligen Geistes zu öffnen, damit sich auch für uns neue Wege öffnen, sich neue Konzepte etablieren können. Lasst uns miteinander hören, glauben, hoffen, liebend handeln, damit sich dadurch die Botschaft Gottes immer mehr ausbreitet. Und die Barmherzigkeit Gottes bestärke eure Herzen und Sinne in der Liebe, wie sie der Christus Jesus, unser auferstandener Herr, gelebt hat. Amen.